Ja, ich musste gerade denken bei der Liedstrophe, bei der letzten. Tragt denn Christi Banner hoch in dem heiligen Krieg? In der Vergangenheit war es immer wieder so bei Liedern, Vorwärts Christi, Streiter und so weiter, dass es dann zart beseitete Gemüter gab und vermeintlich besonders fromme, die sich an diesen Begriffen vom heiligen Krieg gestört haben. Wir erleben in diesen Tagen, wie dramatisch wörtlich zu nehmen diese Formulierungen sind, dass wir tatsächlich eben in einem Krieg der Unrechtherrschenden gegen die ihnen anvertrauten Menschen und Völker uns befinden, indem gerade wir als Christen, wir werden es auch heute in der Predigt sehen und hören, in ganz besonderer Weise gefordert sind, unter dem Banner Christi unseren Mann, unsere Frau zu stehen. Als Lesung Matthäus 24, die Verse 15 bis 30, das ist wieder wie letzten Sonntag als Lesung aus der Endzeitrede Jesu, die deutliche Parallelen hat zu dem, was wir dann Offenbarung 6, die ersten sechs Siegel sehen, gelesen haben und heute weiter anschauen. Matthäus 24, 15 bis 30 sagt Jesus zu den Jüngern, mit denen er ja auf dem Ölberg sitzt, über dem Tempel etwas gelegen, auf den Tempel hinabschaut: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Kleiner Hinweis übrigens, Geschwister neigen manchmal dazu, diese Verse aus dem Zusammenhang zu reißen. Es ist eine ausdrückliche Ortsangabe dabei, wer in Judäa ist. Wir sehen, dass dieses Ereignis sich ganz besonders auf das Gebiet in Jerusalem und um Jerusalem konzentriert. In diesem Zusammenhang sind auch die Anweisungen natürlich zu lesen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch an diesem Sonntagmorgen in der Gemeinschaft mit dir und miteinander unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Und du weißt, wie gerade in dieser Zeit wohl jeder von uns sein Paket an Sorgen, an Ängsten, an Lasten, an Nöten mit sich bringt. Das kann in dieser Zeit eigentlich gar nicht anders sein. Es macht jeden von uns, sicher jedem Stand und jeder konkreten Situation entsprechend, in verschiedenem Maß, aber eben jeden von uns eigentlich tagtäglich rund um die Uhr Not. Manchen treibt's in Panik und andere sogar in Verzweiflung. Wie tröstlich ist's, dass wir zu dir kommen dürfen, dir all das, was uns beschwert, jetzt auch in diesem Moment zu Füßen zu werfen und das Kreuz zu legen, auf dich zu schauen, weg von diesem ganzen Irrsinn und Bösen, auf dich, den Sieger von Golgatha, der wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, um diesem Bösen ein Ende zu bereiten. Und dass uns gerade auch dieses Wort aus Matthäus 24 und das weitere, was wir in diesen Tagen aus der Offenbarung hören, ermutigt und ermahnt, wegzuschauen vom Bösen dieser Welt hinauf zu dir, auf den wiederkommenden Herrn, auf das ewige Heil, das du uns bereitet hast und das uns niemand nehmen kann. Und zu dem wir auch in diesen Tagen noch möglichst viele einladen wollen und können, dass sie doch umkehren vom Bösen und sich dir, dem lebendigen Gott, zuwenden. Das schenke auch heute und gebrauche dein Wort dazu. Amen. Dürft wieder Platz nehmen und wir hören als Predigttext Offenbarung 6, die Verse 9 bis 17. Das sind die Abschnitte mit dem 5. und 6. Siegel, Offenbarung 6, 9 bis 17 und so auch das Thema, das 5. und das 6. Siegel. Und als es nämlich das Lamm das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Thron Zorn des Lammes. Denn der Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, mit dem Öffnen des 5. Siegels vollzieht sich erneut eine Änderung der Blickrichtung. Die ersten 4 Siegel zeigen uns ja die apokalyptischen Reiter, den Antichrist, den Krieg, die Inflation mit Hungersnot und als 4. den Tod. Der Antichrist und der Tod zeigen uns, dass hier nicht einfach nur an anonyme, unpersönliche Schicksalsmächte und Ereignisse zu denken ist, sondern an ganz konkrete Personen. So sehr wir Parallelen, Entsprechungen, Ähnlichkeiten haben mit den Ereignissen von Matthäus 24, im ersten Abschnitt, so sehr haben wir hier wirklich Zuspitzungen, endzeitliche, die eintreten, indem wirklich auch personifizierte, wir haben wohl an mächtige satanische Dämonenfürsten zu denken, die hier losgelassen werden, um diese Verwüstung über die Menschheit zu bringen. Der Tod selbst wird ja an mehreren Stellen ganz explizit als eine solche Person bezeichnet. Vers 8, letzten Sonntag, wird ja ausdrücklich gesagt, dessen Name heißt der Tod. Und der Tod, der 4. Reiter, ist mit Satan zusammen der letzte und größte Feind der Menschheit. Satan wird Offenbarung 20,10, der Tod als allerletzter Offenbarung 20,14 in den Feuersee geworfen. Ich habe schon bei anderer Gelegenheit gesagt, einen Zustand im Sinne von Tod kann man nicht in Feuersee werfen. Es muss eine Person sein, eine reale satanische Macht, die den Tod repräsentiert und vollzieht und vollstreckt, soweit Gott ihr eben Raum lässt. Bis dann auch die Zeit ihres Handelns von Gott beendet wird und er mit Satan, wo vorher schon der Antichrist war, und all denen, die nicht zum Lamm gehören, im Feuersee verschwindet. Die ersten vier Siegel zeigen die furchtbaren Katastrophen, die durch diese vier Reiter über die Menschheit gebracht werden. Das fünfte Siegel zeigt uns jetzt diejenigen, die Opfer und Sieger zugleich dieser Katastrophen sind. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar, wörtlich, wirklich genau unter, die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen. Das Wort für Schlachten, Hinschlachten, kommt, soweit ich gesehen habe, im Neuen Testament nur bei Johannes vor und außerhalb der Offenbarung nur einmal 1. Johannes 3,12 für Kain, der seinen Bruder hinschlachtete, weil seine Werke, nämlich die des Kain, böse waren. Ansonsten kommt es wohl nur in der Offenbarung vor und hier vor allem für Jesus. Auch wichtig, das Lamm, das hingeschlachtet worden ist, um unsere Sünde willen. Und ich denke, es kommt auch nicht ganz von ungefähr, dass es dann für die Märtyrer verwendet wird, die auch an diesem Tod Anteil haben, um ihres Glaubens willen hingeschlachtet werden. Wort des Zeugnisses, kommen wir noch drauf. Dann auch Vers 4 beim zweiten Reiter, dass sie sich untereinander hinschlachteten. Ursprung des Hinschlachtens ist immer das Böse, wie schon bei Kain. Dann unsere Sünde, die den Tod Jesu als Lamm Gottes fordert. Der zweite satanische Reiter, hier und in Offenbarung Vers 18, 24 steht es für die, die hingeschlachtet worden sind um des Wortes Gottes willen. Es sind solche, die auf dem Leidensweg Jesu bis in den Tod gegangen und treu geblieben sind. Wir haben vorhin gesungen bei Bleibe fest wie Daniel, starke Männer voller Licht mögen nicht bestehen. Gemeint ist, wenn sie eben nicht in der engen, ständigen Verbindung mit dem Herrn stehen. Menschliche Mächte und Kräfte helfen in dieser Zeit nicht durchzutragen und durchzustehen. Diese haben es in der Kraft Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes geschafft, sind bis in den Tod hinein treu geblieben. Der Herr Jesus schenke auch uns allen, wo nötig, diese Kraft und diese Treue. Das wird er auch, hat er versprochen. Es liegt nahe, dass auch unter den Opfern von Vers 4, von denen, die sich da gegenseitig hingeschlachtet haben und hingeschlachtet wurden, solche sind, die um ihres Glaubens willen getötet wurden, auch wenn Vers 4 die Christenverfolgung nicht explizit erwähnt, aber es ist vom Gesamtgeschehen durchaus anzunehmen, dass dieses Gegeneinander aufstacheln der Menschheit, dass die satanischen Eliten inszenieren in diesen Tagen und das in ein gegenseitiges Abschlachten mündet, sich auch gegen Christen und vielleicht sogar in ganz besonderem gegen sie richtet. Denn gerade die Christen sind eben keine Opportunisten. Opportunismus steht im absoluten Gegensatz zum Christentum, zu echter Jesus-Nachfolge. Denn der Opportunist ist derjenige, der sein Fähnchen beliebig in den Wind hängt. Die werden wenig verfolgt, denn die schwimmen ja immer wie die toten Fische stromlinienförmig mit und werden abgetrieben. Aber der Christ kann sein Fähnchen immer nur im Wind Jesu hängen haben, ganz egal, wo der Zeitgeistwind auch herblasen mag. Und genau diejenigen, die ihr Fähnchen eben nicht im Zeitgeistwind hängen haben, die keine Opportunisten sind, sondern in Wahrhaftigkeit für Recht und Gerechtigkeit einstehen, denen bläst der Wind dann ganz scharf ins Gesicht. Übrigens auch heute Morgen noch mal durch den Kopf gegangen, achten wir bei der Offenbarung drauf noch im weiteren Verlauf, wie weit sich nicht tatsächlich ganz genau darauf die Dinge konzentrieren werden. Ich bin schon in der Auslegung zu Matthäus 25, wo es um die Schafe und Böcke geht, darauf eingegangen, dass wir in eine ganz spannende Phase kommen, wo das Implizite gar nicht unbedingt das explizite Bekenntnis zu Jesus, das Implizite eine Bedeutung gewinnt. Und erst heute Morgen ist mir durch den Kopf gegangen, dass ich das viel breiter durchziehen kann, als auch mir selber bisher bewusst geworden ist. Wir kommen in der Offenbarung in Extremsituationen hinein, in denen vieles auf einmal nochmal differenziert zu sehen ist gegenüber dem, was in normalen Zeiten gilt und wir betrachten. Ich deute es nur schon mal an. Ist mir auch in dieser Dimension erst heute Morgen bewusst geworden. Das hat dann am Schluss ganz viel mit Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zu tun, wer das Wesen Gottes an sich hat. Es war nicht das Wort Gottes allein, um des Willen diese Märtyrer ihr Leben lassen mussten. Es geschah auch um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Und das Zeugnis ist uns ja geboten. Was sagt Jesus? Wer an mich glaubt, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Einer wisst, er sagt, wer mich bekennt, wer das Zeugnis von mir nicht scheut, wer mich bekennt, wer mich bezeugt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das Zeugnis macht's gefährlich. Wer nur im stillen Kämmerlein zu Hause mit dem Wort Gottes sitzt, für den sind die Gefahren im Normalfall überschaubar. Wer aber Zeugnis gibt, der tritt aus dem stillen Kämmerlein heraus, wobei es auch Zeiten geben mag, wo schon das Wort Gottes im stillen Kämmerlein ein Zeugnis sein mag, wenn die Geheimdienste einbrechen und eindringen und man hat das Wort Gottes nicht 4 Meter unter der Erde vergraben und verbuddelt, sondern liest auch im stillen Kämmerlein noch tagtäglich draus. Also da merken wir, die Dinge werden sich verschieben. Aber wer Zeugnis gibt, der stellt das Licht, das ihm anvertraut wurde, nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, ruft damit eben aber auch solche auf den Plan, die dieses Licht löschen wollen. Und dieses Zeugnis ist natürlich vor allem das Zeugnis von Jesus Christus. Die großartige Botschaft, dass jeder Mensch erlöst ist durch das Blut des Lammes. Diese Erlösung aber im Glauben annehmen muss. Und Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland bejahen und anerkennen und ihm nachfolgen. Die Liebesarme des himmlischen Vaters sind offen, aber die Menschen müssen umkehren, dahin zurückkehren. Sonst hilft es ihnen nichts. Die offenste Tür hilft mir nichts, wenn ich nicht durchgehe, sondern davor stehen bleibe. Wir müssen seine Gnade suchen und für uns ganz persönlich annehmen. Zu allen Zeiten war dieses Zeugnis aber eben nicht nur das vom Sünderheiland, sondern auch das vom Herrn, wie es unter unserem Kreuz steht. Kyrios ist Jesus Christus. Und das brachte den Christen schon vor 2000 Jahren Verfolgung und Tod ein, denn diesen Titel beanspruchte der römische Kaiser für sich. Und das mehr oder weniger exklusiv. Und das würden Christen auch in unseren Tagen zunehmend und in besonderem Maße Verfolgung und Tod einbringen. Denn totale Unterwerfung unter ihre Willkürverordnungen beanspruchen die Unrechtherrschenden dieser und künftiger Tage. Und wie ich schon gesagt habe, gerade diejenigen, die ihr Fähnlein nicht in jeden beliebigen Wind des Unrechts unter Willkür zu hängen bereit sind, wozu Christen naturgemäß gehören müssen, wenn sie ihren Herrn und ihren Glauben damit nicht verleugnen wollen, gehören zu dieser Gruppe. Und das heißt, das stellt uns alle, die wir wahrhaftige, der Gerechtigkeit und dem Wort Gottes und dem Wesen Gottes verpflichtete Christen sind und bleiben wollen, zunehmend vor die herausfordernde Frage: Gehorchen wir den Anmaßungen der Unrecht- und Willkürherrschenden oder folgen wir dem Recht und dem lebendigen Gott? Ich betone immer wieder, verweise auf die Predigt Christ und Obrigkeit, Gott bindet uns ans Recht. Ohne jeden Zweifel bindet uns Gott ans Recht. Aber nicht jedes Gesetz und noch viel weniger jede willkürliche Verordnung von Willkür und Unrecht herrschenden ist Recht. Müssen wir in diesen Tagen ganz, 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 ganz scharf unterscheiden mit allen Konsequenzen. Das Zeugnis von Jesus Christus ist seinem Wesen nach immer auch ein Zeugnis gegen Gottes lästerliche und menschenverachtende Machtansprüche. Und es ist grundsätzlich ein Zeugnis von der Wahrheit gegen die Lüge, von der Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit, von der Menschenwürde der Geschöpfe Gottes gegen die Menschenverachtung, die satanische Eliten immer unverhohlener zeigen und zelebrieren. Dass sie die globale Menschheit einem Spritzversuch unterwerfen. Und das ist ja aktenkundig. Es ist ja nichts anderes. Und Olaf Scholz hat es ja neulich sogar öffentlich bei einer Demo gesagt. Wir haben uns als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt. Und ihm sagt er, hat der Versuch nichts geschadet. Ist die Frage, was er sich hat spritzen lassen und ob überhaupt. Aber dass die globale Menschheit ihr einem Corona-Spritzversuch unterworfen wird, mit einem Gift, soweit Graphenoxid drin ist, mit einem genmanipulierenden Gift, soweit mRNA drin ist, die unsere Genetik umschreibt, sagen sie auch, geben sie ganz offen zu, mit Stoffen, die man jahrelang erforscht hat, in Tierversuchen und nie vor Menschen zugelassen hat, weil es immer schief gegangen ist und jetzt in den globalen Menschheitsversuch geht. Liebe Geschwister, das hat was mit Menschenverachtung zu tun. Denn man degradiert den Menschen, den Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat, auf die Stufe von Laborratten. Hier passiert nicht mehr und nicht weniger, als dass die globale Menschheit in den Dreck getreten wird auf das Niveau von Laborratten. Und wenn wir dann noch ans Stichwort Transhumanismus und so weiter denken, dann sehen wir, wie wenig Achtung all diejenigen haben, die an diesem Geschehen mitwirken. Auf welche Weise, auf welcher Verantwortungsebene auch immer. Welche unermessliche Schuld sie auf sich laden. Die gehören eigentlich alle miteinander längst vors Gericht gestellt. Und da wir uns tatsächlich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, im Grunde in einem Krieg befinden, vors Kriegsgericht. Ist ungeheuer, was hier passiert. Auch ungerade im Blick unter dem Aspekt der Menschenverachtung, des in den Dreck Tretens der Menschenwürde. Der Würde, die der Schöpfer selbst einem jeden von uns, sei er nun weiß oder schwarz oder rot oder gelb oder was auch immer, verliehen hat. Das Zeugnis gegen diese Menschenverachtung, gegen diesen globalen Angriff auf die Krone der Schöpfung Gottes, gehört zum Christuszeugnis dazu. Das ist zwar nicht der Kern des Christuszeugnisses. Der Kern ist die Botschaft vom Kreuz, die Erlösung des Sünders. Aber es gehört doch wesensmäßig dazu. Ich vergleiche es mal mit einer Nuss. Die Schale ist zweifellos, denken wir, eine schöne große Walnuss, gerade frisch vom Baum gefallen. Die Schale dieser Walnuss ist zweifellos nicht das Kernstück. Nicht das, weshalb wir eine Nuss im Normalfall kaufen, außer wir brauchen Walnussschalen zum Basteln für die Kinder. Aber normalerweise haben wir es auf die nicht abgesehen. Und doch, obwohl wir die Schale in aller Regel, nachdem wir die Nuss gegessen haben, in die Mülltonne werfen, gehört die Schale wesensmäßig zu dieser Walnuss dazu. Unverzichtbar. Und das aus gutem Grund, denn ohne die Schale wäre die Nuss ungeschützt gegenüber Fressfeinden und Witterungseinflüssen. Und so gilt es auch für das Evangelium. Ohne die schützende Hülle einer grundsätzlichen Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenwürde wird aus dem Evangelium von Jesus Christus ganz schnell eine faule und schimmlige und marode Geschichte. Viele haben es wahrscheinlich selber schon erlebt. Und wenn ich die Stichworte nenne, Steht Ihnen vielleicht plastisch vor Augen, was ich meine? Unwahrhaftigkeit, Heuchelei, Ungerechtigkeit in scheinfrommen Kreisen machen das Evangelium von Jesus Christus im wahrsten Sinne des Wortes madig durch und durch. Wie sollen Menschen ihre Herzen fürs Evangelium öffnen, wenn sie merken, dass die, die angeblich danach leben, in ihrem Wesen falsche, verlogene, intrigante Gestalten sind? Versteht ihr, was ich meine? Wenn in den Gemeinden, in denen ihnen das Wort verkündigt wird, nicht wahrhaftig, ehrlich, offen miteinander umgegangen wird. Und wenn dann noch die Würde des Menschen nicht geachtet wird durch Bevormundung und Gesetzlichkeit, dann wird die einladende Kraft des Evangeliums von Jesus Christus nachhaltig beeinträchtigt. Und dann ist davon auch der Kern betroffen, auch wenn das Fehlverhalten an sich vielleicht nur die Schale betrifft. Wir haben hier eine der wenigen Stellen übrigens, die der Bibel kommen von diesem Stichwort weg zum nächsten Gedanken, die uns einen kleinen Einblick gibt, wo unsere Toten bis zur Wiederkunft Jesu sind. Wir sehen die Gläubigen im Thronsaal Gottes unter dem Altar. Es kann sich vom Zusammenhang der Offenbarung nur um den Räucheraltar handeln, der nach Kapitel 8, Vers 3 vor dem Thron Gottes steht. Das heißt, sie sind ganz nah beim Herrn. Ganz nah beim Herrn. Dieser Räucheraltar ist in der Offenbarung mehrfach genannt, so auch indirekt Kapitel 5, Vers 8, mit den goldenen Schalen voller Räucherwerk, das er die 24 Ältesten darbringen. Das sind die Gebete der Heiligen, hatten wir damals gelesen. Das sind die noch lebenden Heiligen mit im Spiel. Und da sehen wir, wie sich hier am Räucheraltar, ganz nah am Thron Gottes, die noch auf dieser Erde kämpfende und leidende Gemeinde verbindet mit den bereits heimgegangenen Gläubigen am Fuß des Altars. Mit ihnen zusammen ist die ganze Heilsgemeinde, der ganze Leib Christi am Thron Gottes gegenwärtig. Die bereits heimgegangenen, die da am Fuß des Altars sind, unter dem Altar, nehmen am Geschehen auf der Erde und damit sicher auch am Glaubenskampf derer, die noch auf der Erde sind, Anteil. Sie müssen ja irgendwas mitkriegen, sonst könnten sie nicht gleich rufen, wie lange noch. Da kommen wir jetzt dazu. Diese Märtyrer schreien mit lauter Stimme und sprachen: O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Für Herr steht da interessanterweise nicht Kyrios, übliche Herrschertitel für Jesus, sondern Despotes, der Despot kennen wir als Fremdwort, wörtlich wohl im eigentlichen Sinne der Gebieter. Dachte vielleicht in diesem Zusammenhang, weil Jesus auch mit dem Gebieten, Blick auf die vier Reiter kommen und dem ganzen Geschehen als der Gebieter in Erscheinung tritt, der Despot schlechthin. Ja, Jesus ist doch Despot, der Gebieter. Allen satanischen, irdischen Machtansprüchen zum Trotz der Einzige, der wirklich zu gebieten hat. Und diese Märtyrer warten jetzt sehnlichst darauf, dass dieser Gebieter nun zurechtbringen und Rache gebietet. Zu lange währt das Unrecht. Zu lange bleibt's ungestraft. Zumindest nach unserem menschlichen Empfinden. Mancher wird ja in diesen Tagen irre daran, wie lange die Geduld Gottes mit dem Bösen ist. Und wir können von daher diesen Ruf bestens verstehen, wenn wir die menschenverachtende Willkür dieser Tage anschauen. Muss eigentlich jeden Abend, wenn ich mal eine Viertelstunde vor dem Fernseher sitze, zum Nachrichten angucken, kann ich von Herzen in diesen Ruf mit einstimmen. Wenn ich glaube, gestern Abend gehört habe, dass jetzt die STIKO auch den Schwangeren dieses Impfgift empfiehlt. Wobei global längst bekannt ist, welches Unheil insbesondere bei Schwangeren und Stillenden, Müttern, angerichtet wird. Nicht nur für sie, sondern für ihre Leibesfrucht oder ihre zu stillenden Kinder und Säuglinge. Nochmal, liebe Geschwister, ich bin der Überzeugung, meine persönliche Überzeugung, wer da mitmacht, der gehört vors Gericht, und zwar vors Kriegsgericht. Das ist Krieg gegen die Leibesfrucht im Leib der Mutter. Das ist unglaublich. Und wenn wir das und vieles andere anschauen, und dass jetzt Pfizer-BioNTech dabei ist, einen Impfstoff schon dieses Gift zuzulassen für Kinder ab 5, und ich frage mich, ab wann die dann 5 Wochen alt sind, und die anderen braucht man ja nicht spritzen, die sind ja im Mutterleib schon mitgespritzt. So böse, so böse. Und der Herr lässt es noch zu. Der Herr lässt es noch zu. Und da können wir von Herzen einstimmen in diesen Ruf: Wie lange, Herr, willst du denn noch mit zusehen? Wie lange willst du deine Rechte noch hinter deinem Rücken verbergen? Wie lange richtest du nicht und rächst nicht? Wie lange willst du dieses Mordspritzen noch dulden? Wie lange willst du diese satanische Tyrannei dulden, die deine ganze Schöpfung und die dir zum Ebenbild geschaffene Menschheit verwüstet? Und die ganzen Maßnahmen, dieser Terror, der jetzt schon 1,5 Jahre geht, der ist ja darauf aufgerichtet, Menschen leiblich und seelisch zugrunde zu richten. Jeder, der ja ein bisschen rudimentäre medizinische Kenntnisse hat, weiß, was fortgesetzter Stress umfassend mit unserer ganzen Gesundheit anrichtet, unmittelbar Krankheiten auslöst, unser Immunsystem kaputt macht und so weiter und so fort. Und im Grunde global, jeder Mensch auf dieser Welt, die ganzen rund knapp 8 Milliarden, sind ja von diesem 1,5 Jahre dauernden Dauerstress betroffen und werden zugrunde gerichtet, jämmerlich an Leib und Seele. Der eine mag es im Vertrauen auf den Herrn und der andere vielleicht durch Ausblendung ein bisschen besser wegstecken. Aber im Endeffekt, das wissen wir ja auch aus der Psychologie, auch derjenige, der es ausblendet, der ist noch mehr gefährdet, denn zerfrisst es, ohne dass er es merkt innerlich. Denn so total ausblenden kann man dieses Böse ja nicht. Wie lange noch? Andererseits dürfte mancher Christ bei diesem Gebetsruf auch zusammenzucken. Dürfen Christen denn um Rache bitten? Aber liebe Geschwister, selbstverständlich dürfen sie das. Selbstverständlich. Sie sollen sie nur im Normalfall nicht selbst üben, das ist der Unterschied. Denn der Herr sagt, mein ist die Rache. Aber schon allein dieser eine einzige Satz, wenn der Herr sagt, mein ist die Rache, ist damit ausdrücklich gesagt, dass die Rache selbstverständlich zu Gott gehört und selbstverständlich christlich ist. Das ist wesensmäßig notwendig. Ich habe nachgeguckt, der griechische Begriff Rache, Edikeis, kommt aus der Wortfamilie für Gerechtigkeit. Gerecht heißt Dikaios. Wir könnten auch übersetzen, statt Rache, Gerechtigkeit ausüben. Darum geht's. Gerechtigkeit ausüben. Und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, und das heißt eben auch nach Strafe und Rache des Unrechts, ist auch im Neuen Testament, im Neuen Bund nicht ungeistlich. Diese Sehnsucht gehört zur Gottebenbildlichkeit des Menschen. Denn Gott ist gerecht. Wenn ein Mensch keine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und damit auch nach Rache mehr hat, dann ist der Satan schon tief in die Klauen gefallen. Denn dass das Unrecht ungestraft stehen bleiben kann, das ist satanisch. Das ist nicht göttlich. Gott ist gerecht und deshalb leiden auch wir Menschen, soweit noch etwas vom Wesen Gottes in uns am Werk ist, an Ungerechtigkeit. Zunächst natürlich immer, wenn es uns selber widerfährt. Ganz natürlich, geht uns allen so. Aber bei weitem nicht nur dann. Das nennt sich ja auch Empathie, die Fähigkeit mitzuleiden mit dem Ergehen anderer Menschen, was auch göttlich ist. Und ein jeder Mensch, der irgendwo noch etwas vom Wesen Gottes in sich hat, von was Gott schöpfungsgemäß in ihn hineingelegt hat, muss ja auch ein Stück weit dieser Empathie zeigen. Und wir sehen auch an der Empathielosigkeit derer, die dieses Unrecht umsetzen, wie weit sie sich von Gott entfernt haben müssen in ihrem Denken und Handeln. Wie kann irgendjemand An diesem Unrecht, an dieser abgrundtiefen satanischen Menschenverachtung mitwirken, wenn er auch nur noch ein ganz winziges Fünklein an Mitgefühl für seine Mitmenschen hat, denen er da dieses Gift reinjagt, den Weg dafür bereitet, dafür wirbt, es legalisiert oder zumindest mit dem Anschein der Legalität versieht, etc. pp. Wo ist da Empathie, Mitgefühl? Ein Mensch, der noch nicht alles, nicht jeden winzigsten Rest an Empathie verloren hat, der muss mitfühlen und nach Rache schreien, wenn er andere Unrecht leiden sieht. Und zur Gerechtigkeit gehört dann eben gemäß Römer 13 auch, dass der Übeltäter bestraft und das von ihm begangene Unrecht gerecht wird. Und das gilt übrigens nicht nur für die Herrschenden, dass die von Gott beauftragt sind, das Gute zu schützen und das Unrecht zu strafen. Das gilt natürlich noch viel mehr für die Unrechtherrschenden. Auch wenn sie der irdischen Gerichtsbarkeit, was ich befürchte, weitgehend entkommen werden, der göttlichen Gerichtsbarkeit werden sie nicht entgehen. Und auch da gilt, wem viel gegeben ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wer als Herrschender Verantwortung für Tausende, Millionen von Menschen hat, von dem wird auch das Blut von Tausenden und Millionen Menschen im göttlichen Gericht gefordert werden. In aller unbarmherzigen göttlichen Gerechtigkeit. Das muss so sein. Sonst hätte ja das Unrecht das letzte Wort. Und das darf nicht sein. Sonst hätte das Böse ja gesiegt. Und das ist übrigens auch der Sinn vom Neuen Testament für uns, weil wir so ganz auf Vergebung fixiert sind. Und nicht auf Gericht und Gerechtigkeit und Rache. Was uns manchmal so schwerfällt, diese Rachepsalmen im Alten Testament. Aber genau das ist der Sinn. Da geht es nicht um Blutrünstigkeit. Es geht ganz und gar um Gerechtigkeit. Natürlich will der gnädige und liebende Gott auch in aller Gerechtigkeit und Heiligkeit nicht den Tod des Sünders. Sagt er klar und unmissverständlich. Und das sagt er nicht nur, dafür ist er Mensch geworden, auf die Erde gekommen, hat sich sogar von diesen jämmerlichen, erbärmlichen Sündern, zu denen wir alle auch gehören, ans Kreuz schlagen lassen, ist für sie, für uns alle gestorben, damit kein einziger Sünder sterben muss. Aber wie ich schon gesagt hatte, er zwingt das niemandem auf. Wer dieses Heil für sich nicht annehmen will, der hat es eben auch nicht. Wer meint, er könne selber vor Gott bestehen, der muss eben dann das Urteil über sein Leben empfangen mit allen Konsequenzen. Also es geht um Gerechtigkeit. Wie lange, Herr? Und das ist der Schrei. Willst du nicht endlich Recht und Gerechtigkeit aufrichten? Aber er wird's tun. Als nächstes noch wichtig, der Hinweis, Vers 9 redet von den Seelen dieser Märtyrer. Und diesen Seelen wird nun einer jeden ein weißes Gewand, Stoleloike, gegeben. Ich hatte schon in der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie darauf hingewiesen, dass das ein wichtiger und zugleich schwierig einzuordnender Hinweis ist. Einerseits ist sicher richtig, dass in der Bibel der Begriff Seele auch das gesamte Menschsein beschreiben kann, könnte also seinen himmlischen Auferstehungsleib schon einschließen. Allerdings wären die dann wohl kaum unter dem Altar. Da kann noch nicht die vollendete Gemeinde nach der Auferstehung sein, sondern dann säßen die doch wohl ähnlich wie die 24 Ältesten auf himmlischen Thronen. Wenn man schon im Rahmen der Vorentrückung die 24 Ältesten als Repräsentanten der entrückten Gemeinde sieht, müsste die entrückte Gemeinde dann auch irgendwo entsprechend ihren Platz im Thronsaal Gottes haben. aber nicht unter dem Altar. Sie müssen das Ziel erreicht haben. Haben sie noch nicht. Sie rufen ja, wie lange noch? Also sie haben es noch nicht ganz erreicht. Ein nächster Schritt auf dem Weg zur Vollendung der Herrlichkeit ist die Überreichung des weißen Gewands. Auch nicht ganz einfach. Soweit ich den griechischen Begriff Stola verstehe, den haben wir zum Teil auch als Fremdwort bei uns, beschreibt er das festliche, langwallende Gewand. Dem begegnet er auch in Offenbarung 7,9 bei der großen Schar, also im nächsten Kapitel wieder, bei der großen Schar aus allen Völkern, Sprachen, Nationen und so weiter, die standen angetan mit weißen Kleidern. Ebenso dort Vers 13. Wird auch bei Engeln verwendet, scheint damit in Teilen zumindest eine sakrale Note zu haben, also ein Gewand für Personen, die ins Umfeld Gottes gehören. Dagegen Offenbarung 3, Vers 4 und 5 in Selbstschreiben an Sardes lesen wir, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, würden wir zunächst genau das Gleiche erwarten, da steht aber Himatia. Genauso Offenbarung 3, 18, wo der Herr der Gemeinde von Laodicea rät, weiße Kleider zu kaufen, auch hier Himatia Leuka. Himatia scheint der Begriff ganz allgemein für Kleidung zu sein, ohne irgendeine Art von Wertung und Schwerpunkt. Offenbarung 19, 14 schließlich haben wir, damit es noch komplizierter wird, noch einen weiteren Begriff für die Heere im Himmel, die dem wiederkommenden Herrn auf weißen Pferden folgen, angetan mit weißer und reiner Leinwand, Büsinos. Dieser Begriff Büsinos beschreibt zugleich auch die kostbare Leinwand der satanischen Kaufleute in Offenbarung 18. Hat jetzt also gar keine geistliche Note, sondern scheint eher den Schwerpunkt auf der Kostbarkeit des Stoffes zu haben. Jetzt ist die spannende Frage, beschreiben diese verschiedenen Begriffe für weiße Gewänder auch verschiedenartige Gewänder? Oder sind es nur verschiedene Begriffe für dieselbe Art von Gewändern? Ich persönlich neige zur zweiten Annahme. Es sind verschiedene Begriffe, letztlich aber für dieselbe Art von Gewändern. Ich kann vom Zusammenhang schweren Unterschied erkennen im Wesen dieser Gewänder. Jedenfalls ist dann die Frage, wie können körperlose Seelen mit Gewändern bekleidet werden? Oder ich hatte dabei schon gesagt, oder hat in diesem Moment die Entrückung stattgefunden, samt erster Auferstehung, und die jetzt mit Körpern ausgestatteten Seelen werden bekleidet mit weißen Gewändern? Oder, das hat mit dem zu tun, was ich auch eingangs gesagt habe, dass in der Offenbarung manches sehr grenzwertig, was unser Verständnis betrifft, wird. Sprengt der Vorgang ganz einfach unsere irdisch-materiellen Vorstellungskräfte? Könnte auch sein. Wir merken, wir werden in der Offenbarung, in den Endzeitthemen immer wieder an Punkte kommen, an denen wir einfach vor gewissen Rätseln stehen, weil sich die Dinge für unseren Verstand nicht logisch eins zu eins ineinander fügen lassen. Jedenfalls, sie werden mit weißen Gewändern angetan, die Seelen der Märtyrer. Eindeutiger noch ist die nächste Aussage, Vers 11, als diese Frage der weißen Gewänder, es wurde ihnen gesagt. Das ist jetzt die Antwort auf ihre Frage, wie lange noch? Dass sie ruhen sollten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, gleich wie sie. Das heißt in jedem Falle, liebe Geschwister, die Entrückung, wir haben hier zwei Gruppen von Gläubigen, nämlich die Märtyrer, die bereits gestorben sind am Fuß des Altars, und diejenigen, die noch auf der Erde sind, die auch noch sterben müssen um ihres Glaubens willen. Das heißt, die Entrückung kann entweder zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden haben oder es müssten nach der Entrückung noch Menschen zum Glauben kommen, die dann ebenfalls als Märtyrer sterben. Und nach gegenwärtigem Stand meiner Erkenntnis habe ich im Blick auf den zweiten Punkt, dass dann noch Menschen zum Glauben kommen, ganz große Zweifel, auch wenn das in vielen frommen Kreisen mit ganz, ganz großem Nachdruck vertreten wird. Ich konnte das bisher noch nicht sehen in der Offenbarung und da werden wir aber gemeinsam scharf drauf achten. Es ist eine der wichtigsten Fragen im Blick auf den Zeitpunkt der Entrückung, wer die Gläubigen sind, die zum Beispiel hier in Vers 11 erwähnt werden, die noch sterben müssen und die später überhaupt in der Offenbarung noch vorkommen. Und ob und inwieweit die Offenbarung davon redet, dass ab diesem Zeitpunkt tatsächlich noch Menschen zum Glauben kommen. Nicht, wo wir es exegetisch hineininterpretieren, weil es uns theologisch in den Kram passt, sondern weil es tatsächlich geschrieben steht, macht einen Unterschied. Vertreter der Vorentrückung müssen fast zwangsläufig davon ausgehen, dass auch nach der Entrückung eine größere Anzahl von Menschen zum Glauben kommt. Sonst wird es beispielsweise mit einer Erklärung im nächsten Kapitel sehr eng bezüglich dieser großen Schar, die aus der großen Trübsal kommt. Allerdings haben wir dann auch einen massiven Bruch in der Logik der klassischen Vorentrücker. Denn wenn der Heilige Geist mit der Gemeinde weg ist, und so wird es ja klassischerweise gelehrt dann, kann eigentlich niemand mehr zum Glauben kommen. Denn der Glaube geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da mögen dann noch so viele Engel oder wer auch immer das Evangelium verkünden, wenn kein Heiliger Geist mehr da ist, der die Herzen öffnet und die Menschen von ihrer Sünde überführt, dann hilft alle Verkündigung nichts. Denn sie stößt auf verhärtete, verstockte und verschlossene Herzen. Die werden wir am Ende dieses Kapitels noch sehen. Ich sage das übrigens ausdrücklich nicht, nochmal um Missverständnisse zu vermeiden, weil ich gegen die Vorentrückung wäre. Im Gegenteil, die Vorentrückung ist die exegetische Option, die mir mit ganz großem Abstand am allerliebsten wäre. Aber gerade da, liebe Geschwister, wo wir eine Option angenehm und sympathisch finden, müssen wir doppelt und dreifach aufpassen, dass wir uns nicht selber in die Tasche lügen und die Dinge so hinbiegen, wie sie uns angenehm sind. Genau da müssen wir umso kritischer sein. Bei einer Option, die mir nicht sympathisch ist, bin ich sowieso von Natur aus schon kritisch und überkritisch genug. Wir werden also miteinander die ganze Offenbarung hindurch Kapitel für Kapitel sehr aufmerksam und um maximale Wahrhaftigkeit bemüht schauen müssen, wann, wo, welche Gruppe von Gläubigen anzutreffen ist und welche überzeugenden Hinweise uns die Offenbarung liefert, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Menschen auf der Erde noch zu Jesus finden. Auf jeden Fall sehen wir zwei Gruppen von Gläubigen, die eine am Altar, die andere noch auf der Erde. Und die 144.000 können die zweite Gruppe nicht sein, denn die werden versiegelt, um zu überleben, nicht um als Märtyrer zu sterben. Also die 144.000, die wir im nächsten Kapitel sehen, scheiden aus, sind eine andere Gruppe. Die nächste spannende Frage noch im Blick auf die Märtyrer ist, geht's hier nur um Märtyrer im engeren und eigentlichen Sinne? Nur von ihnen ist ausdrücklich die Rede, von denen, die hingeschlachtet wurden um des Wortes und des Zeugnisses willen. Persönlich vermute allerdings, dass die Märtyrer stellvertretend stehen für die ganze kämpfende und leidende Gemeinde. Soweit ich es bisher sehe, kennt die Bibel keine geistliche Zweiklassengesellschaft, Märtyrer und Nichtmärtyrer. Und deshalb gibt es in der Gemeinde auch keine Leidenssehnsucht wie im Islam. Es war sicher auch eine ein Stück weit unbiblische Fehlentwicklung, ein Stück weit verständlich in der frühen Christenheit, dass manche sich geradezu nach dem Martyrium gesehnt haben. Mag bis zu einem gewissen Grad psychologisch verständlich und sogar vielleicht eine psychologisch hilfreiche Reaktion in extremer Verfolgung sein. Man arrangiert sich mental mit dem mehr oder weniger unausweichlichen oder zumindest unausweichlich erscheinenden, nämlich dem Märtyrertod, und konzentriert sich gedanklich auf die positiv-geistliche Dimension dieses eigentlich äußerlich sehr Schrecklichen und gewinnt ihm auf der geistlichen Ebene maximal Positives ab. Das sind durchaus menschlich verständliche Vorgänge. Die Offenbarung widerspricht dem nicht grundsätzlich, sondern fördert es vielleicht sogar in gewisser Hinsicht, indem sie dürften die Märtyrer hier auch ein besonderes Gewicht haben, weil die Offenbarung eben ein Buch ist, ganz besonders für die Zeit der Verfolgung. wo es in ganz besonderer Weise durchs Leiden geht. Wobei wir ja aber auch sagen müssen, jeder echte Jesus-Nachfolger wird mehr oder weniger stark durchs Leiden gehen müssen. Keiner bleibt in der Nachfolge ohne Kreuz. Sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und wer sein Kreuz wegwirft und sich weigert, es anzunehmen, der ist eben damit mit diesem Augenblick aus der Nachfolge Jesu ausgetreten. Also es gibt keine Nachfolge ohne Kreuz, ganz glasklarer biblischer Befund. Und wenn einer immer schnurgerade und völlig ohne Probleme und Anfeindung durchkommt, der muss sich fragen, ob er in seinem geistlichen Leben möglicherweise zu angepasst an die Welt lebt. Denn die Welt liebt ihresgleichen, geistlich Außerirdische aber sind Fremdkörper in dieser Welt und werden als solche von der Welt wahrgenommen, abgestoßen und gegebenenfalls hart bekämpft. Also ich komme an dieser Stelle zum Schluss, ich schaue auf die Uhr und ich sehe, das sechste Siegel schaffen wir heute nicht mehr, auch wenn es in meinem Predigtmanuskript steht, aber dann wird es zu viel. Wir fassen zusammen, wir sehen hier diese leidende Gemeinde. Ich habe gesagt, es sind diejenigen, die Opfer und Sieger zugleich sind. Auf dieser Erde äußerlich irdisch waren sie Opfer. Sie sind den Scheinmächtigen, den Tyrannen dieser Welt, den Unrecht- und Willkürherrschenden zum Opfer gefallen, wurden getötet, haben äußerlich verloren, waren die Schwachen, die man erschlagen und hingeschlachtet hat. Und doch sind sie die Sieger. Sie sind am Thron Gottes, am Fuß des Altars. Sie haben das Ziel der Ewigkeit im Prinzip erreicht und warten nun auf die völlige Vollendung. Und liebe Geschwister, dass wir auch in diesen Tagen den Blick genau dahin richten, auf dieses Ziel. Und noch viele andere einladen, mit uns den Blick dahin zu richten, an diesem Unrecht nicht mitzumachen, sondern koste es, was es wolle, auf dem geraden, wahrhaftigen Weg der Gerechtigkeit, der Menschenwürde, der Achtung des Menschen. Denn indem wir seine Geschöpfe achten, achten wir auch den Schöpfer, bleiben und sich noch viele einladen lassen und sein Heil annehmen. Es nützt nichts, muss man immer wieder sagen, wenn wir an irgendeinen Jesus glauben. Es muss der Jesus sein, der sein Blut für mich am Kreuz vergossen hat. Und es nützt nichts, wenn ich glaube, dass er es vergossen hat. Ich muss es auch für mich persönlich annehmen, erkennen, dass ich ein erlösungsbedürftiger Sünder bin und sagen, Herr Jesus, super, dass du es getan hast. Es soll auch für mich gelten. Ich komme, ich beuge mich unter dein Kreuz. Ich weiß, dass ich aus eigener Kraft und Gerechtigkeit vor dir nicht bestehen kann. Auch wenn ich alle Ärmel hochkrempel und jeden Tag nach bestem Wissen und Gewissen bemüht bin, ich werde es nicht schaffen. Ich brauche deine Gnade. Und wer das tut und so mit Jesus lebt, der ist würdig und wird eines Tages mit uns dieses Ziel erreichen. Und darauf freuen wir uns. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Blick in die Herrlichkeit öffnest und dass wir auch im Neuen Testament diesen Ruf hören, wie lange rächst und richtest du nicht? Und dass wir wissen, dass du bei deiner sichtbaren Wiederkunft genau als der kommst, der Recht und Gerechtigkeit nicht nur gebietet, sondern durch das zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund geht, auch im Augenblick seines Erscheinens schafft. Dieses unsagbar satanisch Böse auf dieser Erde vernichtet und dein herrliches Reich aufrichtest auf dieser Erde, dass die ganze Schöpfung auf dieser Erde zu ihrem Ziel kommt und dass das alles wieder einmal so wird, wo du das von Ewigkeit her mit dieser Erde und dieser Schöpfung und den von dir geliebten Menschen gedacht hast, dass Menschen mit dir leben, dass Menschen in dieser Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, in dieser Wertschätzung und Empathie auf dieser Erde miteinander umgehen Und das Böse, wenn überhaupt, nur noch ganz rudimentär, in ganz winzigen, kleinen, kaum wahrnehmbaren Resten vor 1000 Jahre auf dieser Erde sein darf. Aber deine Güte, dein Segen, überreich fließt. Und dafür, Herr, für diese Zeit sind auch wir als deine Kinder, als deine Gemeinde schon ein Stück Vorgeschmack. Das soll man an uns merken, an unserem Leben, an unserem Umgang miteinander. Dass wir nicht nur persönlich dir vertrauen, nicht nur geistlich unser Schäfchen im Trockenen haben, sondern dass wir es auch weitersagen, Einsatz zeigen, Mut haben, nicht ängstlich uns zurückziehen, auch im Drohen und Gebärden der Unrecht und Willkür herrschenden. Uns nicht dazu manipulieren und nötigen lassen, am Unrecht mitzuwirken, sondern bis zum Tag deiner Wiederkunft oder solange wir hier auf dieser Erde sind, für dich in Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten. Um deines Wortes willen, um deines Zeugnisses willen, das schenke uns. Und wir befehlen dir in dieser Situation nicht nur unsere Kranken, Alten und Schwachen an, sondern all die Menschen in Deutschland und darüber hinaus, rund um die ganze Erde, die jetzt und schon seit 1,5 Jahren so massiv unter Druck gesetzt, so massiv geknechtet, an Leib und Seele geschwächt und krank gemacht werden, in Verzweiflung und Panik getrieben, vielfach in Ratlosigkeit, was soll ich tun, wenn es droht, meinen Beruf wegen 2G, 3G und bald vielleicht 1G zu verlieren, meine Ausbildung nicht machen zu können. Herr, wir bitten dich für die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die so viel Perspektivlosigkeit vor sich haben, wenn sie bei diesem ganzen Bösen nicht mitmachen, dass du dich ihrer erbarmst und dass du ihnen mit uns den Blick auf dich schenkst, Herr. Mag diese Erde und mag dieses irdische Dasein für viele zunehmend perspektivloser werden. Der Blick auf dich ist die Perspektive, die uns keiner nehmen kann, schlechthin, dass wir sie doch alle haben. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.